Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, 25. Januar. Heute setzen wir folgende Schwerpunkte. Journalisten leben gefährlich. Die neueste Rangliste der Pressefreiheit. Burma am Wendepunkt. Die Militärdiktatur erlebt einen politischen Frühling. 13 Milliarden Dollar Gewinn. Der Computerriese Apple bricht alle Rekorde. Beim Schutz der Arbeiterrechte geht es aber nur langsam voran. Am Mikrofon begrüßt Sie Benedikt Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten. Heute um 5 Uhr abends wird in Davos das jährliche Weltwirtschaftsforum, das WEF, eröffnet. Der Andrang ist riesig. Rund 40 Staats- und Regierungschefs haben ihre Teilnahme angekündigt. Insgesamt werden rund 2600 Personen aus Wirtschaft und Politik teilnehmen. Außer Justizministerin Simonetta Sommaruga wird auch der gesamte Bundesrat am WEF anwesend sein. Hauptthema ist die Schuldenkrise. Die Eröffnungsrede hält die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie steckt selber mitten im Kampf gegen die Schuldenkrise und ihre Folgen. Vor 3 Jahren hatte Merkel am WEF einen Weltwirtschaftsrat bei der UNO gefordert. Ein solcher Rat könnte weltweite Regeln für das Wirtschafts- und Finanzsystem durchsetzen. Weil sich danach die Wirtschaft erholte, ist die Idee versandet. Vielleicht wird sie am diesjährigen WEF wiederbelebt. Die Grünen Kanton Bern schicken Regularits für das nationale Präsidium ins Rennen. Ohne Gegenstimmen haben die Delegierten die Berner Gemeinderätin als offizielle Kandidatin nominiert. Als Direktorin für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün habe Ritz viel Führungsstärke bewiesen, schreiben die Grünen Kanton Bern in einer Mitteilung. Regula Ritz wird als Gemeinderätin in den Wahlen vom kommenden Herbst nicht mehr kandidieren. Zudem haben die Delegierte Aline Trede einstimmig zur Wiederwahl als Vizepräsidentin der Grünen Schweiz empfohlen. Sie hat dieses Amt seit 4 Jahren inne, als Vertreterin der jungen Grünen. Der Verein Nachtleben Bern ist positiv überrascht über das Zugeständnis der städtischen Behörden. Trotzdem bleiben die Clubbetreiber skeptisch. Den Lippenbekenntnissen der Stadt müssen nun Taten folgen, schreiben sie in einer Mitteilung. Gemeinderat Reto Nause hat in einem Bund-Interview erklärt, die Partys im Berner Kornhaus Forum könnten weiterhin stattfinden. Die Gewerbepolizei beharre nicht länger auf einem Fumoir. Das sei eine erste gute Nachricht, findet der Verein Berner Stadtleben. Und doch verlange man weiterhin die Umsetzung der Forderung der Petition. Die vielschichtigen Auflagen zu erfüllen, sei für die Clubbetreiber sehr schwierig. Das zeige sich an der Schließung des Sussol, den Problemen von Wasserwerk und vom Kornhausforum. Die letzte Woche angekündigte Aktion wird vorerst nicht stattfinden. Man wolle sie möglichst breit abstützen und mit einer klaren Botschaft versehen. Stefan Blättler, Kommandant der Kantonspolizei Bern, nimmt im Bund Stellung zu den Polizeieinsätzen. Darin hält er fest, dass die Polizeieinsätze vom letzten Samstag seiner Meinung nach verhältnismäßig waren. Er verweist auf die Absprache mit dem Berner Gemeinderat, steht aber einer Untersuchung gegenüber offen. Dass alle Personen, die sich in der Region Bollwerk befunden haben, kollektiv verhaftet und angezeigt wurden, ohne Überprüfung, wer sich zufällig oder bewusst hier aufhielt, hält er für rechtens. Er verweist auf den Richter, der dies zu beurteilen hätte. Auch gegenüber den Vorfällen in der Reitschule vom 22. September letztes Jahr mit den kritisierten Wegweisungen sieht er keinen Grund zur Selbstkritik. Und noch die Wetterprognosen. Heute Vormittag meist stark bewölkt, noch letzte Niederschläge. Die Schneefallgrenze steigt von 500 auf 1000 Meter. Im Laufe des Nachmittags in den Alpen zunehmend Aufhellungen, in den Bergen mäßiger Nordwind, im Flachland schwacher Südwestwind. Die Wetteraussichten für morgen Donnerstag. Im Flachland Nebel oder Hochnebel mit Obergrenze zwischen 800 und 1000 Metern. Am Nachmittag nur teilweise Auflösung. Tagsüber in den Bergen trotz einiger Schleierwolken meist sonnig. Gegen Abend aus Nordwesten Bewölkungsaufzug. In den Bergen schwacher Westwind, im Flachland schwachwindig. Temperaturen zwischen 1 und 6 Grad. Am Freitag ist es meist stark bewölkt und etwas Niederschlag. Die Schneefallgrenze ist bei rund 1000 Meter und sie sinkt auf etwa 700 Meter. Die Temperaturen betragen ungefähr 5 Grad.
Grabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Jedes Jahr veröffentlicht die Organisation Reporter ohne Grenzen eine Rangliste der Pressefreiheit. Gezeigt wird, wie die Arbeitssituation in den einzelnen Ländern ist. Sieger sind die nordeuropäischen Länder Norwegen und Finnland. Schlusslichter sind Eritrea und Nordkorea. Die Schweiz steht mit Platz 8 weit vorne. Details gibt's jetzt in meinem Bericht. Journalisten haben die Aufgabe, Öffentlichkeit herzustellen über negative und positive Ereignisse. Sie begleiten politische Prozesse, machen Kulturberichterstattung und sie decken Missstände auf. Nicht alle haben Freude an kritischer Berichterstattung. Journalisten werden an ihrer Arbeit gehindert. Zensur und restriktive Mediengesetze können die Arbeit erschweren. Ja, sogar vor Mordanschlägen auf Journalisten schrecken einige Regimes nicht zurück. Bis jetzt wurden im Jahre 2012 gemäß Reporter ohne Grenzen 2 Journalisten getötet und 156 inhaftiert. Die politischen Veränderungen im Nahen Osten haben sich auf die Pressefreiheit ganz unterschiedlich ausgewirkt, wie Bettina Büesser von Reporter ohne Grenzen erklärt.
Tunesien und Bahrain, wo es an beiden Orten Aufstände gab. Und Tunesien, da wurde der Diktator gestürzt. Und das neue Regime ist nicht ganz großzügig gegenüber einer unabhängigen Presse, aber ist die Situation hat sich sehr verbessert für Journalisten und Journalistinnen. In Bahrain dagegen wurde der Protest niedergeschlagen, Leute wurden verhaftet und die Meinungsäußerungsfreiheit und Pressefreiheit wurde noch mehr eingeschränkt.
Neben den staatlichen Repressalien gibt es in Südamerika aber noch ein anderes Phänomen. Nochmals Bettina Büesser.
In Südamerika gibt es einerseits politische Phänomene, dass zum Beispiel in Chile wurden Proteste von Studenten unterbunden und dabei auch die Arbeit der Medienschaffenden eingegrenzt. Es gibt aber auch die Phänomene, dass organisierte Kriminalität oder Korruption angeprangert wird durch Journalisten und dann von dieser Seite Gewalt ausgeübt wird. Es ist nicht immer nur der Staat, der aus politischen Gründen die Meinungsäußerungsfreiheit unterdrückt, sondern es gibt auch kriminelle Banden, die nicht wollen, dass über sie berichtet wird.
Sieger der Rangliste sind Norwegen, Finnland, Estland und die Niederlande. Was machen diese Länder besonders gut? Bettina Büesser meint dazu.
Sie haben einfach, denke ich, eine Tradition von Demokratie und Demokratie hat immer sehr viel auch mit Medienfreiheit schlussendlich zu tun. Das bedingt sich auch gegenseitig. Und das haben die nordeuropäischen Länder und auch die Niederlande schon sehr lange in ihrem Selbstverständnis.
Die Schweiz ist mit Platz 8 weit oben, aber nicht an der Spitze der Rangliste. Klar festzuhalten ist, in der Schweiz ist kein Journalist an Leib und Leben gefährdet. Doch hat die Schweiz in 2 Punkten Verbesserungspotenzial, wie Bettina Büesser von Reporter ohne Grenzen erklärt.
Es ist so, dass beispielsweise gibt es in der Schweiz zwar ein Öffentlichkeitsgesetz, das sagt, es soll einen Zugang geben zu den Akten des Bundes. Und dieses Gesetz schließt aber gewisse Bereiche aus. Und es hat sich auch bei der Umsetzung gezeigt, dass wenn die Ämter diesen Zugang nicht gewähren wollen, dass es dann eine sehr lange Rekurszeit gibt und einen sehr großen Stau bei der Aufarbeitung solcher Rekurse, was faktisch heißt, die Informationen müssten zwar herausgegeben werden, aber man erhält sie so spät, dass sie nichts mehr wert sind oder nicht mehr umsetzbar sind. Was auch etwas ist, was in der Schweiz geschieht natürlich, ist die Medienkonzentration.
Sagt Bettina Büesser von Reporter ohne Grenzen. In Bern gehören beispielsweise sowohl der Bund als auch die Berner Zeitung der Zürcher Tagesanzeiger Medien AG, der Tamedia. Der gesamte Bericht ist im Internet zu finden. Genaue Angaben finden Sie unter rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
95,6. Rabe Info.
In Burma weht ein frischer Wind. Seit einigen Monaten erlebt die Militärdiktatur einen politischen Frühling. Die neue Regierung hat hunderte politischer Gefangenen freigelassen, hat einen demokratischen Wandel eingeleitet. Angesichts der brutalen Gewalt, mit der die burmesischen Machthaber in den letzten 20 Jahren regiert haben, ist das schon fast eine Sensation. Andras Neunert von Radio Lora München hat mit Bernd Forster, Burma-Spezialist von Amnesty International, gesprochen. Er hat ihn gefragt, kann man dieser Entwicklung wirklich trauen?
Ja, das kann man vorsichtig ausdrücken. Es sieht so aus, es gibt gute Anzeichen. Bis dato haben wir ja nun für 50 Jahre, seit 1962, das muss man sich mal vorstellen, seit einem halben Jahrhundert, eine brutale Militärdiktatur gehabt. Da hat man auch die Situation, dass 1990 bereits die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi die Wahlen gewonnen hat. Da hatten die damaligen Militärs freie Wahlen zugelassen und Aung San Suu Kyi war zufällig im Lande, weil ihre Mutter krank war und hat da aus dem Stand die Wahlen gewonnen und hätte eigentlich 1990 bereits die Regierung übernehmen sollen. Und stattdessen ist sie ganz einfach ohne viele Rechtsgrundlage in Haft gehalten worden.
Ja, nicht nur sie, sondern es war ja damals so, dass beispielsweise in Yangon ganze Wahlbezirke, und zwar die, wo die Opposition die höchsten Stimmenzahlen hatte, dass da ganze Wahlbezirke von Menschen festgenommen in Lager verschleppt wurden und ganz zu schweigen von dem, was passiert ist in Bezug auf die Bergvölker, insbesondere auch nahe der thailändischen Grenze. Da sind ganze Dörfer von den Militärs niedergemetzelt und verbrannt worden. Die läuft ja immer noch. Also da muss man wiederum eine Einschränkung machen, was die Politik der neuen Regierung betrifft.
Natürlich, das ist auch noch viel zu frisch jetzt alles, um da jetzt eine endgültige Meinung herzukriegen. Und Sie haben es ja eingangs schon richtig formuliert. Es gibt gute Punkte, die eben für eine Verbesserung der Menschenrechtssituation entsprechen. Aung San Suu Kyi ist freigelassen worden, ist auch in diesem Jahr 2011 frei geblieben. Wir sehen es auch schon als Erfolg. Die NLD, die Oppositionspartei, wurde wieder zugelassen. Die wurde ja verboten vor den letzten Wahlen, die also völlig unfair und undemokratisch stattgefunden
haben. Es gab auch massiv Freilassungen von politischen Gefangenen. Da hätten wirklich sehr namhafte Oppositionelle dazugehört. Herr Forster, haben Sie denn eine Erklärung für diesen doch sehr plötzlichen Wechsel in der Politik der burmesischen Regierung?
Also ich meine, dass das personell zu tun hat. Tan Shui ist jetzt an die 80 Jahre. Der hat ca. 20 Jahre mit sehr harter Hand regiert. Und die Weltpresse war natürlich auch völlig gegen ihn. Er hat gemerkt, dass das Volk darbt. Das Einkommen ist auf dem niedrigsten Stand in der ganzen Welt, obwohl das Land ja Reichtümer hat. Die haben Erdöl, Erdgas, Teakholz, Reiskammern an sich.
Die bislang von den burmesischen Militärs gemeinsam mit thailändischen und chinesischen Militärs illegal geplündert wurden.
Richtig, und zwar einseitig nach China geschafft, um Waffen zu bekommen, Macht zu erhalten. Also wir haben hier ein ganz einseitiges Programm. ASEAN, hier die Wirtschaftsvereinigung der südostasiatischen Staaten, hat hier Birma nicht den Vorsitz gelassen zunächst, der turnusgemäß eigentlich angestanden hätte, weil die Menschenrechte eben so mit Füßen getreten wurden. 2014 ist jetzt an sich Birma wieder an der Reihe und da hat ASEAN jetzt gesagt, wenn da Reformen kommen, dann können die auch den Vorsitz bekommen.
Letzte Frage, Herr Forster, noch ganz kurz. Ganz schlimm war es ja auch für die Mönche, für die Klöster, die ja ähnlich wie in Tibet quasi unter permanenter militärischer Beobachtung standen. Es gab immer wieder Durchsuchungsaktionen. Ist der Druck auch von den Klöstern gewichen?
Ja, also es ist eine Verbesserung jedenfalls da. Es sind viele entlassen worden von den politischen Gefangenen der 1988er Studentenaufstände. Was im Einzelnen dann hier läuft und wie die Übergänge sind, das ist dann eben abzuwarten und noch zu beobachten.
Sagt Bernd Forster, Burma-Spezialist von Amnesty International.
Rabe Info 95,6.
13 Milliarden Dollar Gewinn. Der Apple-Konzern kann einen weiteren Rekord verbuchen. Im Weihnachtsquartal hat er so viele iPhones und iPads verkauft wie noch nie. Doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum und mehr als zu den besten Zeiten von Steve Jobs. Das Nachrichtenmagazin Focus Online schrieb heute Morgen: Apple weiß vor lauter Geld kaum mehr wohin damit. Chantal Payer, verantwortlich für Unternehmensverantwortung der Nichtregierungsorganisation Brot für alle, hätte da einen Vorschlag. Wilmaral hat mit dir gesprochen.
Der Computerkonzern Apple hat einen Quartalsgewinn von 13 Milliarden Dollar angekündigt. Gleichzeitig stand Apple ja in den letzten Jahren immer wieder in der Kritik wegen den schlechten Arbeitsbedingungen in den Fabriken der Zuliefererbetriebe. Vor ein paar Wochen aber ist Apple nun der Fair Labor Association beigetreten. Was bedeutet das für das Unternehmen?
Es ist ein positiver erster Schritt, weil Apple bis jetzt einen Verhaltenskodex hatte und eine Verantwortungspolitik, aber die war sehr untransparent. Sie wollten nie einen richtigen Dialog mit den nicht regierenden Organisationen oder den Gewerkschaften führen. Und jetzt den Beitritt zur Fair Labor Association heißt konkret, dass sie Mitglieder einer Multi-Stakeholder-Initiative sind. Das heißt, dass im Board von der Fair Labor Association sitzen auch nicht regierende Organisationen, leider fast keine Gewerkschaften, aber auch Vertreter von den Universitäten und nicht nur Unternehmen.
Ihr wertet ja den Beitritt zur Fair Labor Association als wichtigen Schritt, aber eben fordert mehr. Ihr wollt mehr unabhängige Kontrolle der Produktionsbetriebe. Kann das die Fair Labor Association nicht gewährleisten?
Die Fair Labor Association ist eben positiv, weil Teil Audits auf der Webseite publiziert werden, Resultaten von konkreten Audits in Fabriken, aber sie hat auch ihre Limite. Und diese Limiten sind in unseren Augen, dass eben nur 5% von den Audits unabhängig geführt werden müssen. Darum fordern wir, dass Apple erstens natürlich die Fair Labor Association Maßnahmen jetzt konkret umsetzt und sie haben 2 Jahre dafür, aber auch, dass sie einen Schritt weitergehen und mehr als 5% von den Audits unabhängig führen. Das ist wirklich zentral, weil das hängt wirklich an der ganzen Frage von mit lokalen NGOs, mit lokalen Gewerkschaften in Kontakt treten, um wirklich mit den Leuten vor Ort die Lage verbessern.
Es gab ja 2 Berichte einer chinesischen Arbeiterrechtsorganisation, die aufgezeigt haben, dass Apple die grundlegenden Arbeiterrechte gar nicht einhalten kann, weil die Produktion unter einem dermaßen hohen Druck stehe. Im 2. Bericht war erwähnt, dass die Arbeiterinnen in halbfertigen Fabriken die Ware produzieren müssen, um der riesigen Nachfrage gerecht zu werden. Diese Nachfrage scheint nun konstant sehr hoch zu sein. Wie muss Apple reagieren?
Das ist ein Problem, das von anderen Computermarken auch geteilt wird. Aber bei Apple ist es eigentlich schlimmer, weil Apple hat auf seinen Produkten, das haben verschiedene Studien gezeigt, die höchste Margin für Profit. Das heißt, das Produkt kostet Apple sehr wenig in der Produktion und weil Apple so eine bekannte Marke ist und weil die Leute auch für die Marke zahlen, macht Apple der größte Profit auf diese Hardware, auf den Computer, verglichen mit Hewlett-Packard und anderen Marken. Und was die nicht regierende Organisation nach Brot für alle und Fassenopfer fordern, ist, dass eben Apple längere Produktionsfristen an den Produzenten und Fabriken gibt und dass sie auch die Produkte an den Fabriken so zahlen, dass die Fabriken nachher den Verhaltenskodex umsetzen können. Das heißt, dass sie auch die Löhne, die Arbeitszeiten respektieren können. Und dafür eigentlich musste Apple einfach die Preise adaptieren. Aber es braucht manchmal nicht Hunderte von Dollar. Manchmal ist es eine Frage von $5 oder $10, wenn man wirklich die Produktionskosten analysiert. Und das könnte sich Apple von uns aus leisten.
Einschätzungen von Chantal Payer, Verantwortliche für Unternehmensverantwortung der Nichtregierungsorganisation Brot für alle.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute von Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Wilma Rall und Andrea Schneuert von Radio Lora München. Am Mikrofon verabschiedet sich Benedikt Bachmann. Ich wünsche einen guten Tag. Hebt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.